Flugshow, der Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, faszinierende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentieren euch Luis Volo und seine Gäste. Was lange Zeit nach Grand Slam aussah, ist nun schon wieder Geschichte. So schnell kann es gehen im Skispringen. Liebe Flugshow-Freunde, und damit herzlich willkommen zu unserem Rückblick auf das Bergiselspringen in Innsbruck. Wir sind gerade mal eine knappe Stunde nach Wettkampfende. Das heißt, die Eindrücke sind noch frisch, nicht nur bei mir, sondern auch bei unserer Expertin Uli Gressler, die heute wieder mit dabei ist. Schön, dass du da bist.
Hallo zusammen, ich freue mich auch sehr, wieder dabei sein zu dürfen.
Erstmal was anderes, so kurz nach dem Wettkampf aufzunehmen, ne? Also man kommt noch gar nicht so richtig dazu, seine Gedanken zu sortieren, habe ich so das Gefühl.
Ja, und hoffentlich bleibt das Ergebnis auch noch so in den nächsten Stunden. Das hatten wir die Saison auch schon, dass manchmal 2-3 Stunden später dann nochmal das Ergebnis durcheinander gewürfelt wurde.
Dann in dem Fall müssen wir vorbeugend sagen, wir können dann nichts mehr an der Aufnahme machen, dann ist sie so, wie sie ist. Wir haben natürlich auch noch andere Dinge zu tun, aber ich glaube, ich kann für uns alle sprechen, wenn man sagen kann, dass das Springen hat echt Spaß gemacht. Es war super spannend bis zum Schluss. Es war auch ein sehr, sehr hochklassiger Wettkampf. Jetzt bleibt am Schluss nur ein bisschen die Frage, ist er denn rein sportlich entschieden? Weil wir haben uns ja gerade im Vorgespräch schon uns unterhalten. Also so ganz glücklich waren wir mit der Juryentscheidung, zum Schluss nochmal für die besten Athleten zu verkürzen, nicht.
Nein, also vor allem wirklich dann vom Dom Breer zu verkürzen, also wirklich die vier letzten Springer, also entweder mache ich es dann vor den Top 10 im zweiten Durchgang, dass ich da nochmal eine Luge runtergehe, oder ich lasse einfach die Coaches entscheiden, wie sie es ja auch im ersten Durchgang schon gemacht haben. Oder man sagt gleich, man startet eben eine Luge tiefer. Und das finde ich immer verzerrt so ein bisschen dann auch den Wettbewerb insgesamt. Ich denke, der René Gaido hat schon verdient, heute gewonnen am Bergisel, aber ein bisschen Beigeschmack hat es schon, finde ich. Auch gerade für unsere deutsche Hoffnung, Felix Hoffmann, ich glaube, er ist so super gesprungen. Ich glaube, er wäre aber auch mit einer Luge tiefer genauso weit gesprungen und wäre dann vielleicht sogar aufs Podest damit gelandet.
Ja, weil es ja vorne auch wahnsinnig eng zuging. Also ich weiß nicht, ich konnte es jetzt in der Kürze der Zeit logischerweise auch nicht recherchieren, wann wir das letzte Mal die ersten drei innerhalb von nur 0,7 Punkten hatten. Also René Gaido musste maximal zittern bei seinem allerersten Weltcupsieg, gewinnt einen halben Punkt vor Domen Preots, der sich damit, wie gesagt, vom Grand Slam verabschieden muss. Und Dritter wird Stefan Embacher, der ja auch nur 0,7 Punkte hinter Nikaido lag, mit dem er ja nach dem ersten Durchgang sogar noch punktgleich war. Und wie ich finde, aber trotzdem dieser Nervenprobe standgehalten hat, weil es nicht selbstverständlich ist für einen 19-Jährigen, da in diesen Hexenkessel zu springen, bei einem Heimspringen und dann trotzdem noch so einen Sprung abzuliefern.
Ja, und er gefällt mir auch von Sprung zu Sprung besser. Also sehr stabiles Flugsystem, finde ich. Auch kaum Wackler zu sehen, dann natürlich so einen Telemark zu setzen. Gerade auch im ersten Sprung hat er auch verdient, seine 57 Haltungspunkte bekommen. Hätte vielleicht sogar mal noch einen halben Punkt mehr bekommen können von jedem Kampfrichter. Und ich denke, die Luke hätte ihn vielleicht auch gut getan. Also wenn er vielleicht wieder hätte von 12 starten dürfen, wie im ersten Durchgang und wie eigentlich fast alle auch im zweiten Durchgang, glaube ich, wäre Stefan Embacher gerade so ein bisschen mit der Nervosität, hätte ihn noch gut getan. Und dann wäre er vielleicht ganz oben gestanden. Es wäre auch interessant gewesen, was der Dom Preots macht. Also der Trainer, nicht der Dom Preots in dem Moment, aber sein Trainer, ob sie wirklich verkürzt hätten. Und so richtig haben wir heute auch gesehen, er ist schon wieder sehr gut zurechtgekommen, gerade nach dem Sprung gestern der Quali, wo er, glaube ich, selber ein bisschen gezittert hat. Ich glaube, er wäre auch nicht böse gewesen, wenn er von der 12 hätte starten dürfen.
Wahrscheinlich nicht, ja. Wobei man ja auch sagen muss, es hat im ersten Durchgang ja für ihn schon super funktioniert mit der Verkürzung, da gab es sie ja sogar vom Coach, die ja auch so ein bisschen ihn dorthin gebracht hat, wo er nach dem ersten Durchgang war, aber schlussendlich ja, war er so ein bisschen machtlos gegen das, was Nikaido da veranstaltet hat. Ich finde, über den hat man in den letzten Wochen gar nicht so viel gesprochen, weil sich auch alle mal so gefragt haben, taucht Kobayashi jetzt nochmal zur Tournee auf? Und der hat ja selber im ZDF auch gesagt, dass er das auch überraschend fand, dass er jetzt gewonnen hat, und ich finde seinen Sprungstil gar nicht mal so besonders. Also vielleicht hat man ihn auch deshalb nicht so richtig auf dem Schirm. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ja, er ist schon immer mit vorne rumgesprungen. Gerade im ersten Durchgang, muss ich sagen, hat er schon oft aufgezeigt, was er kann. Meistens haperte es ja so ein bisschen am zweiten Durchgang bei ihm, dass er nicht zwei richtig gute Sprünge unterbringen konnte. Und ich war mir auch nicht sicher, ob er es heute schafft. Also gerade dann auch noch mit der Verkürzung. Also großen Respekt, dass er das dann halt so durchgezogen hat. Aber das, was ich auch schon oft gesagt habe, wenn man gut springt, irgendwann passiert es. Also irgendwann ist man dann ganz vorne dabei oder zumindest noch im Podest. Und ich glaube, bei ihm hat man es heute gut gesehen, wenn man dann sein Zeug einfach weitermacht, irgendwann kommt dann der Tag, wo man dann eben auch ganz oben steht oder zumindest in den besten Dreien ist.
Ja, was natürlich dann weiterhin Thema ist, ist die Gesamtwertung der Vierschanzentournee. Da ist er jetzt auf Platz 4 aktuell, aber das Problem für ihn ist, er hat jetzt schon 10 Punkte Rückstand auf Stefan Embacher und Jan Hörl, die nur ja durch 0,3 Punkte getrennt sind. Also da bahnt sich ein ähnlicher Krimi an, zumindest zwischen den Österreichern beim Tourneefinale in Bischofshofen. Auch da bin ich jetzt sehr gespannt, wie sie das angehen, weil das ja schon. Also klar, es gibt jetzt zwar kein extra Preisgeld, aber Zweiter und Dritter bei der Tournee zu werden, das kann ja auch was mit einem machen, wie wir so schön zu sagen pflegen.
Ja, aber ich glaube, der Jan Hörl kennt ja schon das Gefühl. Klar, wenn man jetzt auf dem Podest dann in der Vierschanzentournee ist, ist man bestimmt nicht böse drüber. Aber bei der Vierschanzentournee geht es eigentlich wirklich darum, dass man am Ende ganz oben steht. Und ich glaube, das wird jeder Springer bestätigen. Man redet irgendwann nur noch von dem Sieger, der die Vierschanzentournee gewonnen hat. Und ich denke, das ist in dem Moment schön und gut. Und ich glaube, der Stefan Hörl hatte es eigentlich heute ein bisschen in der Hand, dass er vielleicht hätte wirklich aufholen können zum Dompreis, weil er eben auch nicht so, sage ich mal, dominant gesprungen ist, wie jetzt in allen letzten Springen. Und der Jan Hörl mir wirklich gut gefallen hat. Aber gerade im zweiten Durchgang dann doch wieder vielleicht einen Tick zu viel wollte. Beim ersten hat er gezeigt, dass er da ganz vorne mitspringen möchte. Und es hätte ja fast geklappt. Weiß nicht, ich hatte dann insgesamt, außer beim Stefan, muss ich sagen, Embacher, dass er ist eigentlich relativ locker gesprungen, im Gegensatz zu allen anderen Österreichern, die dann irgendwie noch mal eine Schippe draufpacken wollten und es nicht ganz so funktioniert hat. Der Daniel Schofenig hat es noch gut gemacht im zweiten, muss ich sagen. Aber sonst hatte ich das Gefühl, auch beim Stefan Kraft, dass die einfach noch mal ein bisschen zu viel wollten. Und das war dann ja einfach das Quäntchen, wie gesagt, zu viel. Auch beim Manuel Fettner haben eigentlich mir gestern noch besser gefallen in der Qualifikation insgesamt.
Ja, das finde ich irgendwie ein ganz spannendes psychologisches Phänomen, muss man ja schon sagen. Wenn du gestern in der Quali, du bekommst 10 von deinen 11 Springern durch, du bist auf den ersten 4 Plätzen im Ergebnis und hast dann am Wettkampftag aber irgendwie so nochmal so das Gefühl, nochmal was Besonderes machen zu wollen. Also das finde ich aus sportlicher Hinsicht irgendwie, ja, also faszinierend, aber irgendwie auch so ein bisschen unverständlich, warum man dann noch meint, jetzt muss ich aber nochmal was extra machen.
Naja, wenn man dann in guter Form ist und der Trainer gibt dir noch einen Tipp und du weißt genau, wenn du das noch umsetzt, dann könnte es wirklich nochmal 2, 3 Meter weitergehen. Und das ist ja gerade bei den Männern dann schon oft entweder Top 10 oder Top 3 ungefähr. Und das ist immer schwierig, dann dieses Feingefühl hinzubekommen. Und wenn es so läuft wie beim Demon Prius, ich glaube, da kann man alles umsetzen, was der Trainer sagt, beziehungsweise macht einfach, was man möchte und es funktioniert trotzdem. Und das ist ja, was ich sage, jetzt glaube ich, was der Renegar Ido gemacht hat. Er ist einfach von Wettkampf zu Wettkampf mitgesprungen und heute hat es einfach bei beiden Sprüngen super zusammengepasst. Und die Konkurrenz hat, sag ich mal, ein bisschen geschwächelt auf sehr, sehr hohem Niveau, aber.
Zeigt aber auch mal wieder, dass der Bergisel dir nichts verzeiht in dem Sinne. Also da muss ja wirklich alles zusammenpassen. Und sehr, sehr vieles, was man sich im Vorhinein auch nicht so unbedingt erwarten konnte, hat bei Felix Hoffmann zusammengepasst. Zumal er ja heute am Wettkampftag sogar den Probedurchgang ausgelassen hat, was ich auch eine ganz spannende Sache fand, gerade im Hinblick darauf, dass wir in der letzten Folge drüber gesprochen haben, wie man das so angeht. Und er ist im zweiten Durchgang sogar die Bestweite gesprungen mit 130,5 Metern, obwohl er ja so eine kleine Schrecksekunde erlebt hat. Er ist oben, als er dann losgefahren ist, mit dem Schuh irgendwie am Balken hängen geblieben. Aber ich fand es sehr witzig, wie er das genommen hat. Hat dann im ZDF gesagt, ja, vielleicht habe ich das sogar gebraucht, dass mein Sprung dann so gut funktioniert hat. Also vor dem Hintergrund kann man ihm für den Wettkampf auch wieder nur das größte Kompliment aussprechen.
Ja, der springt eine super Tournee und der kann sich auch über jeden Sprung freuen. Der kann auch richtig jubeln über jeden fünften, sechsten Platz, als wenn er gewonnen hätte. Und es fehlt ja nicht viel. Also es fehlt ja wirklich nicht viel, dass mal alles zusammenkommt. Und ja, wie gesagt, der springt eine super Tournee. Ich glaube, das hat er sich vor der Saison nicht erträumen lassen. Ich habe es ja letztens schon gesagt. Und gerade nach Klingenthal hatte ich schon ein bisschen Bedenken, dass es jetzt das vielleicht schon wieder für einen Felix war so in der Saison. Aber wie er sich dann gleich wieder zurückgekämpft hat und gleich Engelberg folgt nach Klingenthal, gezeigt hat, in was für einer bestechenden Form er ist Und jetzt nimmt er die Tournee einfach mit. Und ich denke, er macht auch wieder in Bischofshofen auf jeden Fall mindestens ein Top-10-Ergebnis. Aber wie er den zweiten heute rausgezaubert hat, da habe ich schon gedacht, das ist wirklich ein Angriff aus Podest. Und wie gesagt, es wäre spannend gewesen, wenn die Jury vielleicht einfach in der Luke geblieben wäre.
Ja, ich fand die Reaktion von Bundestrainer Stefan Horngacher auch sehr verständlich, hat sich da auch sehr, sehr kritisch zu geäußert, aber war natürlich mit der Leistung seines Athleten trotzdem zufrieden. Bei Philipp Reimann könnte ich mir vorstellen, schaute das ein bisschen anders aus, auch wenn er selber gesagt hat, ja, an sich gibt es ihm ein gutes Gefühl, wenn zwei nicht optimale Sprünge immer noch für Top 15 reichen. Aber vielleicht hätte man sich insgesamt trotzdem ein bisschen mehr erwartet. Ich weiß nicht, wie es du siehst.
Ich glaube, er tat sich von Anfang an ein bisschen schwer auf der Schanze, was ich jetzt von außen betrachtet habe. Und ich glaube, er war froh, dass überhaupt gerade der Erste heute schon so aufgegangen ist. Also, dass er da überhaupt dann in die Weite gesprungen ist. Dass, ich glaube, da ist er so ein bisschen Freund mit der Schanze geworden. Aber es reicht dann eben nicht für ganz vorne. Und ich denke mal, in Bischofshofen wird er wieder weiter vorne zu sehen sein. Also,
Und
Innsbruck ist schon eine sehr schwierige Schanze. Also, das können, glaube ich, alle Athleten bestätigen. Ganz
ja.
wenige, die da super gerne springen. Ganz viele Athleten, die sagen, okay, es ist nun mal leider die Tournee, da muss ich springen, aber viele gar nicht zum Training vielleicht unbedingt freiwillig hinfahren. Und wie du schon gesagt hast, verzeiht eben kein Fehler.
Und dann kam noch etwas hinzu, was über die deutschen Medien bislang noch gar nicht Thema war, dafür aber über die Norweger, denn der liebe Hille war ganze 35 Minuten zwischen Probedurchgang und ersten Durchgang im Schrägaufzug gefangen, der zwischenzeitlich nicht funktioniert hatte. Unter anderem hatte das auch Halvor Egner-Granerud betroffen, der sich da prominent zu geäußert hat. Trägt ja auch seinen Teil dazu bei, dass man sicherlich nicht so in den Wettkampf geht, wie man sich das selber so vorstellt oder wünscht.
Nein, auf keinen Fall. Also das ist absolut nervig, wenn das passiert. Jeder hat ja da seinen eigenen Rhythmus. Die einen gehen ein bisschen eher hoch, die anderen ein bisschen später. Aber man kann ja jetzt nicht sagen, ich gehe eine halbe Stunde eher hoch, um auch wirklich pünktlich da zu sein. Dann wissen wir alle, wie die Kontrollen jetzt oben sind. Das wird ja auch immer mehr. Das ist ja nicht weniger. Früher bist halt hochgegangen, hast noch deinen Schuh gebunden und bist an Start. Aber jetzt musst du ja doch einige Kontrollen erstmal noch über dich ergehen lassen. Und da zählt dann auch jede Minute, dass du dich in Ruhe vorbereiten kannst und nicht dann in Hektik verfällst.
Ja, und zumindest von Granerud wissen wir auch, dass er in diesem Aufzug sogar in seinen Sprungschuhen gefangen war. Und das ist ja nochmal was anderes, als wenn du da in Joggingschuhen oder so stehst. Also dein Körper und gerade deine Füße und Sprunggelenke werden dadurch ja nochmal steif. Und das hat ihm, der ja auch auf der Suche ist nach seiner Topform, ja heute auch einen Bärendienst erwiesen. Er ist punktgleich mit Karl Geiger als sechstbester Verlierer ausgeschieden. Also mir tat es schon während des Springens für die beiden leid und dann jetzt auch vor dem Hintergrund dessen, weil viel vorzuwerfen hatte sich auch gerade Geiger nicht. Das war mit einer der besten Sprünge, die er in dieser ganzen Saison wahrscheinlich gemacht hat.
Ja, das auf jeden Fall. Aber ich glaube, wenn ich jetzt mal so durchschaue, es hätte auch nicht trotzdem nicht um die besten 30 gereicht, wenn es jetzt nicht Lucky Loser gewesen wären. Weil die hatten ja 111,1 und ich glaube, das Schlechteste, also unter den besten 30 Platzierten, hatte 111,4 oder so. Man hat ja manchmal wirklich so Tage bei der Verstandtournee, wo man sagt, normaler Wettkampf, da wären sie sogar vielleicht 20. gewesen, sind aber ausgeschieden. Also muss man auch sagen, es ist bitter, aber es ist jetzt nicht so, wo man sagt, wäre es ein normaler Wettkampf, wären sie jetzt als 20. oder 25. im Finale gewesen. Aber für Karl Geiger war es auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung wieder. Hat man ja auch in der Reaktion gesehen. Was beim Karl Geiger mir ein bisschen auffällt, dass er unten, also so schlecht sieht es gar nicht aus, aber unten dann wie auf einmal wie runterfällt. Also selber dann überrascht ist, jetzt ist der Sprung vorbei und macht dann eben so den Telemark. Das fand ich heute, wie wenn so ein Luftloch gewesen wäre. Ja, müsste man ihn mal selber fragen, ob da, was er da gefühlt hat oder nicht. Und klar war es knapp. Und wo es genauso ärgerlich war, eigentlich beim Andy Wellinger, weil macht einen sauberen Telemark, was er eigentlich immer macht, ist er im Finale. Und da haben, war es eigentlich im Nachhinein zwar von den Punkten nicht knapper, aber eigentlich wissen wir ja, wie Andy Wellinger einen Telemark setzt. Aber ich glaube, er ist da einfach in so eine kleine Rinne gekommen, wo es den Ski halt ein bisschen verschlagen hat, was ja leider ein bisschen Innsbruck-typisch ist. Und das ist immer so, wenn es nicht läuft, kommt eben sowas noch davor, dazu.
Dann wäre zwar auch Karl Geiger nicht im Finale gewesen, aber Andy Wellinger eben selber. Also wenn er die, sagen, rechnen jetzt mal pro forma die 6 Punkte für eine normale Landung obendrauf, dann hätte es für ihn halt gereicht. Und er hat er ja selber auch gesagt, dass ihn das wahnsinnig ärgert, weil auch er den besten Sprung der beiden Tage jetzt absolviert hatte in Innsbruck. Und es ihm sicherlich geholfen hätte, wenn er noch einen zweiten Wettkampfsprung gehabt hätte. Und vor allem mal das Erfolgserlebnis bei der Tournee ins Finale zu kommen, denn das ist ihm ja genauso wenig wie Geiger bislang gelungen.
Ja, und das hilft dann schon, wenn man auch mal zwei Sprünge hat im Wettkampf. Das macht wirklich enorm viel aus. Weil ich sag mal, selbst wenn du dann nur 30., 29., 28. bist, aber du hast ja erstmal nichts zu verlieren mehr. Also du hast ja jetzt keine Top-Platzierung zu verlieren. Du kannst ja eigentlich nur dazu gewinnen, den Wettkampf. Und da Andy Wellinger, ich weiß nicht, wann er das letzte Mal eine 47,5 bekommen hat, also mit einem guten Sprung. Und
Ja.
das tut halt schon wirklich weh. Weil es hätte schon eine 51er-Note gereicht, dann wäre er locker dabei gewesen, muss man sagen, im zweiten Durchgang. Und das. Aber das ist so bezeichnend, gerade in dem Sport oder in vielen Sportarten. Wenn es nicht läuft, dann kommt eben noch, ja, dann läuft es einfach nicht. Dann kommt eben noch Pech dazu, wie man immer so schön sagt.
Ja, wir hatten ja in der letzten Folge so ein klein wenig das Thema auch, dass wir ja, vielleicht nicht ganz so die Zeit hatten, auch mal über Leute zu sprechen, die es vielleicht auch verdient gehabt hätten. Ich finde nach wie vor, dass Kaspar Tomaszak eine fantastische Vierschanzentournee springt als Debütant. Der ist heute Achter geworden, ist Tournee Zehnter und hat einmal mehr das polnische Ergebnis ja auch gerettet, weil ansonsten auch wieder nicht viel zusammenlief, muss man ehrlich sagen. Und wenn wir eh schon bei den Youngster bleiben wollen, auch Jason Colby heute wieder sehr
Ja.
positiv aufgefallen als Neunter, sein zweitbestes Weltcup-Ergebnis. Ja, also die mischen die etwas betagteren Herren da vorne so ein bisschen auf.
Ja, man überlegt, dass Jason Colby, der hatte gerade mal nur ein paar Pünktchen, muss man ja fast sagen, zum Dom Prior nach dem ersten Durchgang Rückstand und er war ja lange auf Platz 2 auch nach seinem Sprung. Ich denke, im zweiten haben dann vielleicht doch ein bisschen Nerven, vielleicht, wenn man das so sagen darf, versagt, aber natürlich auch auf einem hohen Niveau. Aber ich glaube schon, wenn er da öfters wieder in die Situation kommt, irgendwann bringt das dann auch durch. Und ich meine, wir müssen auch immer noch sagen, er kommt aus den USA. Wir wissen alle, das ist trotzdem nicht diese große Skination. Die haben mit ganz anderen Hürden noch zu kämpfen. Ja, umso schöner ist es natürlich, dass er wirklich jetzt auch in der zweiten Saison da mithalten kann.
Und wenn wir noch einen Generationenwechsel machen wollen und auch einen Nationenwechsel, Déjà-vu aus der vergangenen Saison. Er hat im letzten Winter schon seine ersten Saisonpunkte am Berg Isel geholt und dieses Mal auch wieder, nämlich Roman Koudelka, Jahrgang 89. Wenn man sich überlegt, wie lange der schon dabei ist und ja, wie es um tschechische Skispringen bestellt ist, wisst ihr natürlich auch, die uns schon lange zuhören. Also auch das schön zu sehen, dass er sich da als Einzelkämpfer, der ja nun mal ist, da mal wieder ein Lebenszeichen von sich gegeben hat.
Aber er hat es auch gut gemacht. Er springt jetzt besser. Ich finde, er macht den Übergang jetzt besser und kommt besser ins Fliegen. Koudelka springt ja typisch so ein bisschen mit seinem Zittern am ganzen Körper gefühlt.
Ja,
Aber
ja.
er springt einfach den Übergang jetzt, finde ich, besser. Und ja, man kann ihm nur wünschen, dass er das jetzt auch auf die nächste Schanze mitnimmt. Hat wirklich zwei solide Sprünge gemacht. Also war jetzt keine Eintagsfliege der erste Sprung. Und war, glaube ich, auch überraschend, dass er überhaupt das K.O.-Duell da gewinnt. Also hat er vielleicht selber gar nicht so mitgerechnet. Und ist für sich, muss man wirklich sagen, einen sehr guten Wettkampf heute gesprungen. Man muss ja auch mal überlegen, wo die Leute noch vor kurzem waren. Und ich denke, für ihn war das ein richtig gutes Erfolgserlebnis und kann ihm sagen, nur wünschen, ja, dass das weiter so geht und jetzt vielleicht auch nicht wieder den Tick zu viel möchte. Die Norweger insgesamt haben sich halt auch ein bisschen erholt, im Gegensatz zu Garmisch-Partenkirchen.
Ja.
Aber die kämpfen halt nach wie vor. Aber es war zumindest mal für die Einzelnen immer in jedem Sprung Lichtblick zu sehen.
Ja, ich glaube, der Einzige, der halt wirklich mit allem unzufrieden ist, was gerade so passiert, ist Marius Lindwig, der die Tournee ja vorzeitig abgebrochen hat. Und haben sie jetzt auch schon verlautbaren lassen, dass die ganze Mannschaft Zakopane auslassen wird, was ja dann die nächste Weltcup-Station ist nach der Schanzentournee. Also die bräuchten, glaube ich, dringend mal ein wirkliches Erfolgserlebnis, ein Spitzenresultat, weil so viel Zeit zu den Olympischen Spielen, wir sind jetzt noch knapp einen Monat, ist ja dann auch nicht mehr.
Nein, das geht jetzt ruckzuck und es sind zwar wirklich noch viele Wettkämpfe für die Herren bis dahin, aber wenn man ein Wettkampfwochenende hat, man kommt nicht auf die Masse an Sprünge und die brauchen jetzt einige Athleten und du musst dich dann rausnehmen. Sonst, also wenn du auch noch mal was probieren möchtest und einfach auch mal Fehler korrigieren möchtest, dann reicht es dir nicht, dass du vielleicht zwei Trainingssprünge hast und dann wird ja schon scharf geschossen eigentlich wieder. Und ja, ist, glaube ich, die richtige Entscheidung beim Sundal Christopher bin ich mir jetzt nicht so richtig sicher, ob man den nicht vielleicht doch im Weltcup lassen sollte. Aber das müssen die entscheiden. Er lag ja heute auch auf Platz 12. Der zweite war wieder ein bisschen daneben. Ja, das wäre vielleicht ein einzigen, aber gut, als Einzelkämpfer ist dann auch schwierig,
Ja.
dahin zu fahren. Und was auch auffällig ist, die springen ja im COC gar nicht so schlecht, die Norweger, aber sie schaffen es nicht, dann mit in den Weltcup rüberzubringen. Also im COC sind sie ja ganz vorne mit dabei, aber sie schaffen es einfach dann nicht irgendwie mit in den Weltcup reinzubringen.
Ja, Isak Andreas Langmo ist, glaube ich, so das beste Beispiel, wobei man den auch so ein bisschen ausklammern muss. Für den ist es die erste Vierschanzentournee, aber dem ist heute auch ein sehr bitterer Fehler unterlaufen, indem er sich nach dem Schanzentisch erstmal auf die Ski gestiegen ist. Und wir haben gerade gesagt, der Backesel verzeiht keine Fehler und den gleich natürlich dreimal nicht. Also, das ist sehr, 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 sehr ärgerlich. Aber ja, wir wünschen uns natürlich, dass die wieder vorne mitspringen, weil es macht ja auch keinen Spaß, das mit anzusehen, wenn die da den besten Mann in der Regel so um Platz 15 haben, wie du richtig sagst. Heute war es jetzt ein bisschen besser mit zwei unter den besten 15, aber es ist natürlich auch nicht deren Anspruch. So ehrlich muss man ja auch sein. Was auch noch ja, ein beeindruckendes Resultat war, wie ich fand, Ilja Mesernich aus Kasachstan. Wenn man da wieder die Brücke schlagen wollen, ich meine, Roman Kundelecker ist direkt vor ihm, der ist 18 Jahre älter als der. Also schon irgendwie ja, bemerkenswert, dass sich dann so ein junger Mann auch noch aus deren Nation da so behaupten kann. Aber auch da gibt es ja jetzt eine Verbindung zu Norwegen, wie wir jetzt gehört haben, nämlich dass Alexander Stöckel da so ein bisschen als Berater eingestiegen ist. Also offenbar kann er diesen Athleten, die ja durchaus hoch veranlagt sind, also ich meine, Daniel Vassiljev haben wir ja diese Saison auch schon lobend hervorgehoben, kann er denen da ein bisschen Tipps an die Hand geben, was ja erstmal eine schöne Sache ist.
Ja, ich glaube, das brauchen solche Nationen auch, weil das sind gerade solche Athleten, die aus solchen Nationen kommen, wo jetzt nicht große Skispringer hergekommen sind bisher. Da reicht es ja schon wirklich, dass du mal mit anderen mittrainieren kannst und nicht immer so in deinem eigenen Süppchen kochst. Und wenn du einfach siehst, die fahren halt nochmal 3 Lugen tiefer, du siehst vielleicht, wie die sich erwärmen, dann geben die Trainer vielleicht mal andere Trainingstipps noch im athletischen Bereich. Das ist ja nicht nur immer eine Schanze. Vielleicht auch, dass du anders regenerieren sollst und. Da kannst du schon echt schnell viel herausholen. Und dann aber ganz oben mit zu schwimmen, sage ich mal, oder mit zu springen, da brauchst du dann noch mehr. Aber du kannst wirklich da viel rausholen mit, sag ich mal, wenigen guten Sachen, gerade wenn die Jungs das umsetzen können.
Und auf einem ähnlichen Weg würde ich auch sagen, sind die Schweizer aktuell, die es heute wieder mit drei Springern ins Finale geschafft haben. Der beste von ihnen, Sandro Haus, wird auf der 18 sein bestes Weltcup-Ergebnis eingestellt. Gregor de Schwanden dafür, dass es jetzt nicht seine Chance war, mit Platz 24, glaube ich, ganz okay. Und für Felix Trunz ein Erfolg in dem Feld als Lucky Loser ins Finale gekommen zu sein. Also auch da kann man sagen, es schaut weiterhin ganz gut aus, was die Schützlinge von Bina Nočić so veranstalten.
Ja, gerade der Sandro, der kommt immer besser in Fahrt und man muss auch sehen, der hat ja im zweiten Durchgang ist der wäre sogar 12. Bester gewesen von allen. Also das können wir mal sehen. Von Top 10 ist er nicht weit weg, wenn mal alles zusammenläuft. Und ja, ich denke, die kriegen jetzt immer mehr Sicherheit, gerade die drei, die du jetzt genannt hast. Also ich glaube nicht, dass sie sich jetzt verunsichern lassen müssen und da so weitermachen. Es freut mich jetzt auch, dass die Schweizer endlich so ein bisschen in Fahrt kommen, weil wir haben uns ja schon ein bisschen Sorgen gemacht, was wird das jetzt noch?
Ja, jetzt bleibt nur noch als letzte Station Bischofshofen übrig. Klassischerweise am 5. und 6. Januar, jeweils um 16:30 Uhr Qualifikation und Wettkampf. Eine sehr einzigartige Schanze, möchte ich sagen, mit ihrem sehr, sehr langen, aber auch sehr, sehr flachen Anlauf. Da kommt es, glaube ich, auch drauf an, ziemlich geduldig zu sein in der Anfahrtsposition und da die Kante einigermaßen zu treffen und dann ja auch seine Flugqualitäten auszuspielen. Ich weiß nicht, wie viel Erfahrung du auf der Schanze gesammelt hast, aber die ist schon sehr speziell, oder?
Aber ich bin sie schon sehr gerne gesprungen. Im Winter bin ich leider nie gesprungen, weil die, glaube ich, nicht so oft hergerichtet wird. Aber im Sommer waren wir doch einige Mal dort und ja, ich konnte halt gut fliegen, deswegen lag mir die. Und das ist schon beeindruckend. Und wenn man mal dort war, an dem Schanzentisch stand, ich glaube, der ist dreimal so hoch wie man selber. Also das hat man auch selten, der ist wirklich imposant. Aber dadurch, dass die so in diesen Berg hineingelassen ist, kommt dir die dann von, wenn du oben sitzt, nicht so groß vor. Und ich hatte da manchmal nicht so einen Respekt wie auf anderen Schanzen, muss ich ehrlich sagen. Also da gab es zum Beispiel Oslo, hatte ich immer riesen Respekt, weil die ist eigentlich gar nicht so eine große Schanze, aber irgendwie gewaltig und windig und mitten so drin darauf gesetzt. Und Bischofshofen, solche Schanzen bin ich eben gerne gesprungen, die sich irgendwie im Hang mit ein, also die irgendwie da waren und nicht, wo ein Riesenturm noch extra gebaut werden musste. Und ich glaube, es mögen auch viele Springer die Schanze, aber wichtig ist eben geduldig zu sein und auf keinen Fall zu früh springen und das passiert dann doch den einen oder anderen.
Vor allem, weil das Ende des Schanzentisches ist ja nicht gleichbedeutend mit dem Ende der Spur. Da ist ja noch so eine Art Hohlraum quasi. Also das erhöht die Schwierigkeit ja nur noch mal zusätzlich.
Ja, es ist schon so lange her, ob mich das wirklich so beeinflusst hat, weiß ich gar nicht, aber man kann da gemütlich anfahren und dann ist die, ja, man muss schon geduldig sein, da zum Schanztisch hinzufahren. Und dann ist es auch eine schöne Flugschanze. Und da war es ja auch oft so, wenn es wirklich knapp herging, dass man wirklich da noch die Verschanztournee eben gewinnen konnte, weil man dort eben auch mal wirklich 4, 5 Meter herausspringen konnte. Was jetzt zum Beispiel in Innsbruck, das ist immer so eine Station, finde ich, wenn du nur besten 3, 4 bist, die musst du irgendwie schaffen. Aber da verlierst du meistens nicht so viele Meter. Aber in Bischofshofen kannst du nochmal richtig viele Meter verlieren.
Dann werfen wir auch noch zum Abschluss einen kleinen Blick rüber nach Villach, denn auch die Skispringerinnen sind wieder aktiv. Ganz andere Schanze, aber auch eine deiner Liebsten, wie ich weiß.
Ja, das stimmt, Villach. Ich weiß auch gar nicht, ob sie jetzt umgebaut ist. Das bin ich mir jetzt gar nicht sicher, wann die das letzte Mal umgebaut worden ist oder ob die noch so ist, wo ich auch springen durfte noch.
Ein bisschen was haben sie schon dran gemacht, also
Aber war ich
an dem
sehr
Profil.
gerne gesprungen. Auch, sage ich mal, nach meinem Comeback, nach dem Unfall, habe ich dann nochmal gute Erlebnisse für mich gehabt und auch eine sehr harmonische Schanze. Ja, weiß ich ein bisschen, also was heißt komisch? Ich meine, für die Frauen ist schön, dass sie jetzt gleich wieder Wettkämpfe haben. Aber dass das jetzt wirklich parallel zur Verschanztournee stattfindet, also dass es jetzt gar nicht am Wochenende stattgefunden hat, beziehungsweise nächstes Wochenende, sondern wirklich parallel zu Montag und Dienstag. Oder man hätte es ja Mittwoch, Donnerstag irgendwie machen können, das finde ich jetzt ein bisschen
Oder
eigen, so
Samstag,
mitten in der Woche. Ich
Sonntag,
konnte es gar nicht
ja.
glauben, wo ich gelesen habe, dass das Montag, Dienstag ist.
Ja, also ich habe seit den Weihnachtstagen das Gefühl für Wochentage verloren, aber ich gebe dir prinzipiell recht, das finde ich auch ein bisschen schräg. Aber gut, vielleicht erhoffen sie sich dadurch auch ja, einfach bessere TV-Zeiten zu bekommen, weil die Wettkämpfe ja direkt vor der Vierschanzentournee stattfinden, jeweils um 14:20 Uhr. Das ist mit Sicherheit auch ein Grund, einfach, dass man sagt, hey, wir schnüren da quasi ein Komplettpaket Skisprungtag aus Österreich dann im Prinzip. Und ja, wenn man es zeitlich anders gelegt hätte, hätten die Zuschauer so in den Genuss von beiden kommen können, denn Bischofshofen und Villach sind ja gar nicht so weit auseinander, aber geht jetzt in dem Fall halt nicht. Wir haben uns in der letzten Folge darüber unterhalten und offenbar hört man uns beim Deutschen Skiverband gerne und gut zu, denn sie haben auf uns gehört und unserer letzten Adlerin der Tournee den Zuschlag gegeben, jetzt im Aufgebot mit dabei zu sein, sowohl für Villach als auch für den Weltcup in Ljubno, der jetzt dann am nächsten Wochenende, also ein paar Tage später ja nur stattfinden wird. Julina Kreibich ist Teil des deutschen Teams. In Villach sind dann noch mit dabei Selina Freitag, Agnes Reisch, Katharina Schmid, Juliane Seifert und Emily Turazza. Agnes Reisch wird dann Ljubno auslassen, pausieren, was ja auch keine ganz einfache Schanze ist, wie man weiß.
Ja, gerade
Da
wenn
wird
man
dann
Knie
Anna Holland.
geschädigt ist.
Auch das, ja, wobei das auch für Anna Holland gilt, die ja sie dann ersetzen wird.
Ja, aber ich glaube, Anna legt die Schanze trotzdem eher. Ich glaube, Anna, die muss ihr Glück auf den kleinen Schanzen finden, weil auf den großen tut sie sich eh sehr, sehr schwer. Und wenn sie da irgendwie noch eine Chance haben möchte, irgendwie mit so den Olympischen Spielen fahren möchte, dann muss sie Lupino nutzen. Aber ich glaube, es wird trotzdem sehr, sehr schwer. Weil die Besten, auf den kleinen Schanzen ist mittlerweile auch der Anlauf, also die Anlaufgeschwindigkeit so gedrückt, dass man schon sehr, sehr sauber springen muss.
Und was bei diesen beiden Stationen ja auch noch dazu kommt, es werden, so wie sich das jetzt schon ausrechnen lässt, auch die sein mit dem größten Teilnehmerinnenzuspruch. Also Ljubno war ja sowieso immer ein Garant, aber wir wissen jetzt in Villach auch, dass da schon einige Debütantinnen dabei sein werden, wie zum Beispiel Taja Terbovšek aus Slowenien, die im Alpencup sehr gute Rolle spielt. Dann habe ich auch den Namen Rungaldir mal wieder gelesen. Er ist ja auch kein unbeschriebenes Blatt im Skispringen. Ich weiß aber nicht, ob die gute Leonie, die da ihr Debüt geben wird, irgendwas mit Elena Rungaldir zu tun hat, mit der du ja noch zusammengesprungen bist, liebe Uli. Also da schöpfen dann auch, also gerade die schwächeren Nationen schöpfen dann auch das Kontingent mal voll aus, was ja auch nachvollziehbar ist, weil mein Villach kennt man. Man weiß da, was da einen erwartet. Und es ist ja auch eine einsteigerfreundliche Schanze, wenn es sowas gibt.
Ja, deswegen, ich finde auch nach wie vor, dass es wichtig ist, dass im Frauenskispringen schon noch die kleineren Schanzen mit im Aufgebot sind. Und ganz kleine Schanzen sind es ja nun auch nicht. Ich glaube, Villach kann man auch auf jeden Fall 97, 98 Meter springen. Das ist schon sehr weit, aber ist jetzt keine kleine 90er wie Lugno. Aber ich glaube, es ist schon wichtig und gerade auch Lugno ist es auch gut für den Veranstalter. Die haben jetzt jahrelang sich für das Frauenskispringen eingesetzt, schon COC-Zeiten, haben das damals mit der, ich sage mal, die Goldene Eule, ich weiß gar nicht, wie das Springen hieß,
Silvestertour.
Silvestertour mit ins Leben gerufen und deswegen finde ich auch so schön, dass die zumindest mal dieses Jahr noch im Weltcup-Kalender sind und Ich sage mal, auch wenn die Frauen weiter so machen mit diesen vielen Wettkämpfen, dann schadet es ja auch nicht mal eine kleinere Station. Dann fahren da eben mal vielleicht auch Nachwuchsspringerinnen mit. Und ja, deswegen finde ich schön, dass jetzt auch zwei kleinere Schanzen mal mit im Programm wieder sind, dass da auch andere Athletinnen vielleicht mal eine Chance haben. Und ich denke, wir haben trotzdem genug Großschanzen Schanzen mit im Programm. Und bei den Olympischen Spielen wird ja auf der kleinen Schanze auch gesprungen. Und das sind ja manchmal auch sogar die spannenden Wettkämpfe. Wir haben es ja in Falun gesehen, auch bei den Männern. Der Wettbewerb auf der 90er, das ist schon nochmal ein bisschen was anderes.
Ja, ich finde diese Ausgewogenheit im Frauenkalender total, total gut. Also es gibt dem Ganzen eine gewisse Würze. Es wird ja auch dem Altersschnitt und dem Erfahrungsschatz der Athletinnen total gerecht. Vor
Ja.
allem, wenn du halt nach wie vor das Problem hast, du hast keinen gleichwertigen COC. Also wenn die Serie annähernd so viele Wettkämpfe hätte wie den Weltcup, dann könntest du auch sagen, okay, wir schrauben die Normalschanzen im Weltcup nochmal ein bisschen zurück.
Genau, und wichtig ist aber auch die Normalschanzen, denke ich, gerade für Athleten, die vielleicht eine Verletzung hatten oder ein paar Unsicherheiten. Das fällt auf einer kleinen Schanze schon nochmal leichter, dann vielleicht auch mit mehr Mut, sage ich mal, zu springen. Und das kann ja auch dann wieder was bewirken, wenn man das dann vielleicht auf einer kleinen Schanze erreicht hat. Dann klappt es meistens auch auf einer größeren Schanze irgendwann. Und es ging ja nicht umsonst, dass auch selbst die Männer auch mal normal auf 90-Meter-Schanzen trainieren.
Ja, absolut. Ja, dann sind wir gespannt, was die 2 Tage bringen werden. Und ich würde sagen, wir besprechen das Ganze dann in Kombination mit dem Rückblick auf Bischofshofen, wo wir jetzt, glaube ich, nicht groß Spannung reinreden müssen. Der Tourneesieg dürfte einigermaßen vergeben sein. Die Frage ist, ob Domann Prioz dann eben 3 aus 4 Springen gewinnt und wir dann am Ende sagen, ach, vielleicht hätte man ihm den halben Punkt auch in Sachen Noten in Innsbruck noch geben können. Das hatten wir jetzt noch nicht erwähnt. Wäre vielleicht auch nochmal ein Thema gewesen, aber
Ich glaube, ich hatte
ansonsten.
es ja zum Anfang ein bisschen erwähnt, dass die
Ja.
Haltungsnoten nicht ganz so gegeben waren. Also ich glaube, der Dom Prioz hat den ersten Telemark genauso gesetzt wie den zweiten und da waren aber 2,5 Punkte, glaube ich, fast Unterschied von der Jury. Ich glaube, heute war vielleicht ein bisschen auch sein Pech, wo er sich ja gestern auch mit reingeritten hat in der Qualifikation, dass er halt echt früh dran war heute. Ich glaube, das wäre vielleicht auch anders ausgefallen, wenn er eben wie gewohnt ganz hinten startet und aber man sieht halt gestern an der Qualifikation, wie schnell es dann auch mal gehen kann, dass er eben nur 30. Gewesen
Ja.
ist. Und wenn dir das in Bischofshofen passiert, wir wissen auch, da waren nicht immer die Bedingungen gut. Da haben auch schon manche den Turniersieg aufgrund Bedingungen weggeschmissen. Wir erinnern, ich komme gerade leider auf Tande mit dem Bindungsfehler. Also
Genau, ja, das lag nicht
passieren
unbedingt
kann
an den
alles,
Bedingungen,
aber ich denke auch, dass
ja.
der Dom Prioz das nach Hause fährt, ohne dass er da einmal zittern muss.
Es wäre ja in gewisser Weise auch ein Familienkreis, der sich da schließt, 10 Jahre nach seinem Bruder. Also wäre schon die passende Story auf jeden Fall.
Naja, also die Familie, was die an Trophäen gewonnen hat, das haben, glaube ich, manche Nationen nicht mal zusammen gewonnen.
Also wundert es mich, dass es noch kein Museum, kein Preots-Museum gibt. Das ist eigentlich längst überfällig, finde ich.
Oder ich denke auch insgesamt, wenn man jetzt Slowenien sieht, ich glaube, wenn man da die Prioz-Familie rausrechnen würde, haben die, glaube ich, auf jeden Fall mehr Trophäen als Slowenien zusammen.
Ja, mit Sicherheit,
Also
ja.
müsste man mal wirklich
Es ist.
mal ganz zurückblicken, bin ich jetzt auch nicht super fit, was in den frühen Jahren des Skisprungs so geschehen ist, aber das war ja schon bei den Olympischen Spielen, wenn man die Prioz oder bei den Weltmeisterschaften die
Ja.
Familie Prioz rausgerechnet hätte, wären die ja gleich in der Nationenwertung auch in den Top 3 gewesen.
Also da,
Das
da, da
ist
gab es
für
ja
dich eine Aufgabe.
in der Vergangenheit, ich meine, es gab klar, in den 80ern gab es Primož Uglagar, das waren Slowene,
Peterka.
Peterka, gut, dann natürlich Skiflug-Gott Robert Kranjec, aber ansonsten Rok
Außer Koch.
Binkovic, die Eintagsfliege bei der WM in Oberstdorf damals,
Ja, aber
aber
wenn du siehst, wie
mehr,
viele Titel die zusammen schon gewonnen haben, allein was der Peter Prioz gewonnen hat, jetzt allein schon
ja,
Janika Prioz,
das.
ich meine, der Dom Prioz ist auch jetzt schon Weltmeister einmal gewesen, also.
Die haben doch jetzt schon über 50 Weltcupsiege, wahrscheinlich haben sie jetzt schon 60, über 60 allein. Also das ist schon beeindruckend, ja.
Ja, vor allem, dass es einfach jeder geschafft hat aus der Familie, irgendwas zu
Ja.
gewinnen. Also selbst Sehne hat ja damals die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen gewonnen.
Den vergisst man schnell, ja.
Ja.
Faszinierend, ja. Okay, dann würde ich sagen, packen wir es für diese Folge. Viel mehr zu besprechen gibt es aus meiner Sicht auch nicht. Und von daher sage ich vielen lieben Dank, Uli, dass du wieder mit dabei warst.
Ja, hat mir wieder viel Spaß gemacht und dann auf weitere schöne Springen.
So machen wir es. Dann hören wir uns übermorgen schon wieder. Und bis dahin gilt, fliegt, soweit es geht.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.